Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Ausgabe Nummer 47 am Mikrofon in der nächsten Stunde Rainer Markus Walter. Und bei uns geht es heute sowohl um das sommerliche Opernprogramm auf der Wilhelmsburg als auch um die 23. baden-württembergischen Theatertage, die ab 30.06. in Ulm stattfinden. Dazu im Studio sind zwei Akteure, die beide Hauptrollen spielen, nämlich die Opernsängerin Walda Wilson, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Absolut richtig,
okay.
Danke.
Alias Aida. Und die hat es Gott sei Dank geschafft, aus dem ägyptischen Mauergefängnis lebendig zurückzukehren. Und der Intendant des Theaters, Andreas von Stuttnitz, der sich auf den mühevollen Weg durch den Baustellendschungel um sein Haus gemacht hat.
Name und auch er, richtig ausgesprochen, genau.
Und auch er hat sich nicht verlaufen und hierher gefunden. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Danke.
Walda, du singst die Aida in der diesjährigen Aufführung auf der Wilhelmsburg. Tatsächlich bist du aber nicht die Einzige. Und tatsächlich warst du eigentlich auch für heute gar nicht geplant. Um das mal ganz zu verraten, ist kein Geheimnis. Auf unserer Homepage steht nämlich jemand anders. Ist aber okay, wir freuen uns trotzdem, dass du da bist. Du hast sogar die Premiere gerockt. Alle Rollen der Titelpartie sind nämlich dieses Jahr doppelt besetzt. So eben auch die deinige. Ist dieses Backup der Stimmschonung geschuldet oder ein reiner Sicherheitsgedanke?
Oh, ich glaube, es ist ein bisschen von beides. Also Aida von Verdi, es ist eine richtig, richtig große Oper und die Partien Aida, Radames und Amneris, diese drei sind besonders groß und eine besondere Herausforderung für die Sänger. Also es ist ganz, ganz gut, dass wir Backups haben und dass wir tauschen können, dass wir nicht immer jeden zweiten Tag eine Vorstellung liefern müssen.
Ist das manchmal in anderen Häusern oder mit anderen Gastspielen so, dass du dann öfters ran musst als jetzt und das dann einfach auf die Stimme geht?
Das stimmt. Also ja, ich habe auch eine Open-Air-Zauberflöte in Wien gemacht und das war tatsächlich sehr schwierig teilweise, weil manchmal hatten wir so tolles Wetter, so wie heute, 32 oder so Grad, und ist halt schön zum Baden, aber zum Singen, das ist eher schwierig. Das ist tough, ja.
Ihr habt ja auch da teilweise relativ viel Klamotten dann an, so auf der Bühne, und ich finde, am Anfang der Vorstellung knallt ja, glaube ich, auch mal die Sonne noch ein bisschen rein, ne?
Mhm.
Ja,
ein bisschen.
Also, es ist nicht so wie bei den frühen Wilhelmsburgen, wo wir ja in der Sonne Einflutschneise waren. Die Mauer ist dazwischen, aber es ist halt noch hell.
Okay, klar.
Stimmt, in dem vorderen Bereich ist auch noch Sonne.
Aber im Gegenteil haben wir auch Nächte, wo es halt so, ich glaube, die letzte Vorstellung für mich war vielleicht 9 Grad.
Aber es ist nicht so kuschelig, ne?
Nein. Nein, ich hatte sogar ein Bodystocking an für eine Szene, weil es war einfach zu kalt, mit freien Armen zu gehen.
Ja. Okay. Die Premiere gehörte deiner Kollegin, die eigentlich heute hätte da sein sollen, die Helene Lindquist.
Sie hat die Premiere gesungen.
Stimmt. Du hast die Premiere gesungen, klar. Ich bin völlig durcheinander, genau. Habt ihr da geknobelt oder wie kam es, dass du als Erste raus durftest?
Geknobelt? Sorry, ich bin Australierin.
Also gelost. Nein, das war festgelegt von Anfang an, glaube ich. Du warst, you were the first guest.
Ja.
Ja, nein, sie war immer die Erstbesetzung.
Okay.
Helene kam dazu.
Inzwischen hast du ja schon ein paar Aufführungen mehr gespielt. Wie oft warst du jetzt schon dran?
Morgen wird mein viertes Mal.
Mein viertes Mal.
Ja, zum Sterben. Ganz schön.
Das vierte Mal sterben, das vierte Mal eingemauert.
Zum vierten Mal, ja.
Ist ja aber auch so unangenehm, ne? Wird mir immer ständig eingemauert und muss jedes Mal sterben.
Aber das stimmt, aber wenn man, es ist so schön, aber einfach, das ist irgendwie in diesem Stück, das ist auch, wie unsere Inszenierung so gemacht ist, aber auch das Stück von Verdi, das ist dann irgendwie eine Befreiung für diese zwei Charaktere, für den Tenor und die Sopranisten, die Aida und Radames, dass die dann dann doch wirklich frei ihre Liebe leben können. Weil sonst in dieser Welt können die das nicht machen.
Eigentlich spannend, ne? Da haben sie dann Mauern um sich herum und sind dann dann sind sie aber erst frei, wenn sie Mauern um sich herum haben.
Du kennst ja den Satz von John Cage, absolute Freiheit gibt es nur innerhalb absoluter Grenzen. Kann man ja doch darauf anwenden.
Oh, das ist okay, gut. Das war jetzt sehr philosophisch, sehr schön für diesen Eindruck. Herrlich. Und da mache ich jetzt genau den Sprung zu dir, Andreas, unserem zweiten Studiogast, seines Zeichen der Intendant des Hauses. Ich möchte zu Beginn mal kurz ausholen und eine Frage loswerden, die ich mir schon ein paar Mal gestellt habe und die mir witzigerweise auch im Vorfeld jetzt ein paar Leute schon gestellt haben, gesagt, frag den nochmal, wenn du ihn im Studio hast. Die möchte ich jetzt auch so weitergehen. Warum erleben wir nach einer Erfolgsreihe von Musicals in diesem Jahr eine ganz bekannte Oper? Sind euch die Musicals ausgegangen oder einfach nur langweilig geworden?
Also erstmal war klar nach der letzten Wilhelmsburg und vor allen Dingen, weil wir die baden-württembergischen Theatertage jetzt mehr oder weniger zeitgleich haben, also nicht ganz so lang wie die Wilhelmsburg, dass wir da oben nur ein Stück machen können. Wir kriegen das uns technisch überhaupt nicht hin mit den Umbauten oben zwischen zwei Stücken. Das Zweite war, dass ich mir gesagt habe, okay, also es kann ja die Oper einmal richtig ran, dann brauchen wir nicht eine Band engagieren. Ja, und inhaltlich gesprochen ist es in der Tat so, dass mir, also wenn man sich das anguckt, was wir nächstes Jahr machen, Rock of Ages, wo es so richtig abgeht und wo auch viele Gäste kommen müssen und eine Band kommt, auch wenn jetzt hier viele Gäste drin sind und so weiter, aber es ist natürlich doch schon wir haben gesagt, nee, es muss eine Oper, die wirklich zieht. Mhm. Am meisten hätte natürlich gezogen Carmen. Da würde wahrscheinlich auch nicht dieser Dialog stattfinden in irgendeinem Bus. Carmen, das ist doch ein Schiff, was die Leute ja bei AIDA gesagt haben. AIDA, das ist doch ein Schiff. Nein, das ist schon eine Oper. Ja, also diese Unterscheidung oder Zauberflöte, aber beides haben wir ja im Haus verbraten. So, das, ja. Ne? Insofern waren wir der Ansicht, dass AIDA wohl im Sommer mit eins der populärsten Stücke sein wird, was man da oben bringen kann und was hoffentlich Leute zieht. Ja. Und Schauspiel konnte nicht da oben sein und Schauspiel allein macht ja auch, hat auch in der Vergangenheit keinen Sinn gemacht, sondern immer nur in Verbindung mit
Musik,
einem Musical.
Ja. So. Ja. Okay, aber wenn man sich, mir ging es jetzt tatsächlich so, wenn man sich die Handlung der Oper AIDA durchliest, beschleicht dann ja irgendwie so ein bisschen das ein Gefühl des Déjà-vus, ne? Die Unruhen und der Krieg in Nordafrika, beziehungsweise im Nahen Osten, die sind ja als Thema, würde ich mal vorsichtig sagen, aktueller, wie sie eigentlich nicht sein könnten. War das denn vielleicht auch noch so ein bisschen Beweggrund, ausgerechnet so eine Oper auszuwählen?
Also bei mir nicht. Ich bin ja, was Oper angeht, sozusagen Vox Populi. Mhm. Nach dem Motto, den Titel habe ich schon mal gehört. Da muss man reingehen. Also wir haben das bei Figaro erlebt. Leute, die keine Ahnung von Oper haben, als wir Figaro hatten, Figaro, da muss man reingehen.
Das kennt man.
Die spiele mal wieder ein Figaro. Ja, so. Und da bin also auf der Ebene bin ich sozusagen der Partner für Matthias im Vorfeld. Gut, bei gewissen Operetten, die auch schon mal auf dem Tisch lagen, da habe ich dann reingehört, wer will das bitte hören? Ja, also Graf von Luxemburg oder so. Aber nein, die konzeptionelle Ausrichtung macht dann schon der Regisseur, in dem Fall Matthias. Mhm. Und das war kein inhaltlicher Punkt, diesen Titel auszuwählen, sondern dass es möglichst rockt. Ja. Ja, okay. Wie gesagt, das mit dem Schiff konnte keiner ahnen.
Das mit dem Schiff konnte keiner ahnen.
Ich finde es aber schön, dass es trotzdem aktuell sein kann.
Ja. Also. Ja, also das war wirklich tatsächlich auch bei Gesprächen, die bereits schon in der Pause waren und die dann auch in den Tagen danach kamen, kam dieses Thema immer wieder auf. Das ist also wohl in dem Fall unbewusst von euch, also nicht gezielt, ich sage es mal so, vielleicht bewusst, aber nicht gezielt. Wenn man sich anguckt, eine Oper ist, die ja schon fast so ein bisschen Gänsehaut macht, sagst du, da hat sich in den letzten paar hundert Jahren auch nicht viel geändert da unten. Also, das war mal eine Hochkultur. Jetzt wird immer gegenseitig auf die Mütze gehauen und wir haben eigentlich ein Spannungsverhältnis, das natürlich auch mit dem drastischen vier Skeletten, die auftauchen, also der Tod, der so repräsent ist in diesem Stück, wird es natürlich schon auch so eine Sache, die doch schon ein bisschen Zeitspiegel ist.
Ja, und für Matthias war das natürlich
ein Punkt. Also das sieht man ja auch, was er, der hat ja
was er draus gemacht
ins Heute hat. Gegriffen, ja, damit. Ja.
Auch mit der Baustelle, ne?
Und mit der Baustelle, genau. Und dem Jeep, der stehen blieb.
Ja. Okay. Ich möchte auf jeden Fall nach dem nächsten Stück mal ein bisschen in deine Vergangenheit, You Come From a Land Down Under, und darüber
Land Down Under.
Will ja. ich denn, ich wusste ja nicht, dass du kommst, aber ich glaube, auch wenn ich es gewusst hätte, ich hätte nicht dieses Stück genommen, sondern ein anderes ausgesucht. Die beste Droge der Stadt. So nennt sich die Reihe, der monatlich hier auf FreeFM Menschen vorgestellt und Ereignisse beleuchtet werden, die am Theater Ulm agieren und passieren. Heute rücken wir unter anderem die AIDA-Produktion auf der Wilhelmsburg in den Fokus und haben einen bezaubernden Gast ganz überraschend da. Und jetzt habe ich mich hoffentlich genug eingeschwungen, damit ich auch mit dieser Neuigkeit leben kann. Und tatsächlich ist es so, ich weiß heute mal wirklich so gut wie gar nichts über dich, was es umso spannender macht. Ich weiß aber eines, nämlich, dass du eben from Down Under kommst, von Australien. Und ich habe noch mit einem kleinen Auge gesehen, dass du auch deutsche Wurzeln hast. Das musst du mir jetzt mal erklären.
Ja, das muss ich aber auch mal sagen. Das ist ein Fehler. Ich weiß nicht, wie das in meine Biografie reingeschlichen ist. Okay. Stimmt nicht.
Was, bist du aus Australien?
Nein, ich komme aus Australien. Das hört man doch auch, glaube ich. Ja. Ja, ich komme aus Sydney. Bin aber seit 7 Jahren jetzt in Deutschland.
Mhm. Dein Urgroßvater war doch ein Deutscher, der sich in England strafbar gemacht hatte und deswegen als Gefangener da ausgesetzt wurde. Und
ach, siehst du weißt mehr über mich, als ich da war.
Konstruiert der Intendant noch schnell eine Biografie?
Ja, aus Sydney, 7 Jahre jetzt in Deutschland, so Dresden, Oldenburg. Okay. Ab nächste Spielzeit bin ich dann in Saarbrücken.
Okay, ja. Also die deutschen Wurzeln sind nicht wahr, das heißt,
nein,
du bist
leid.
Aus Sydney, du bist genau. dort aufgewachsen, das kann noch nicht so lange her sein, wenn ich dich so anschaue.
Komm.
Hast einen normalen Schulweg gemacht, nehme ich mal an. Du hast einen normalen Schulweg durchgemacht. Wann bist du drauf gekommen, dass du singen kannst?
Ja, also ich habe immer Musik geliebt. Ich habe seit Klavier gespielt, seitdem ich so 5 war, und dann Querflöte ab 9 Jahre alt, glaube ich. Also ich habe es immer geliebt, war auch immer in der Chöre, in der Schule. Aber ich war wirklich so ein schüchternes Mädchen. Also du hättest mich nie auf der Bühne gesehen, nie Solist. Gar nicht. War super, also very with myself, mit mir selber, okay. Ganz allein. Ich glaube, das ist mir erst richtig eingefallen, dass ich Leuten eine Freude mit meiner Stimme machen kann, als ich auf eine, wir haben eine Tournee gemacht mit unserem Schulorchester und Chor nach Österreich.
Oh.
Ja, und da habe ich in einer Kirche ein Lied gesungen, ich war glaube ich 16 mit dem Chor, und es war unser letztes Konzert auf der Tournee, und meine Schulfreundin haben dann angefangen zu weinen, und ich dachte, oh, das, also Musik kann wirklich,
I
really touched them, and that was amazing for me, weil ich war sonst wirklich ein kleiner Niemand.
Okay, wie alt warst du da?
16 glaube ich, vielleicht 15, okay. 16.
Und was ist dann passiert? Okay, du hast gemerkt, Mann, ich kann Menschen mit meiner Stimme berühren. Hm. Bei Frauen ist das ja immer noch ein bisschen einfacher. Die haben nämlich dieses Problem des Stimmbruchs nicht. Ne?
Das stimmt.
Du hast dann in die Zukunft denken können. Hast du denn nach diesem Erweckungsmoment, hast du da tatsächlich dann mal irgendwann bald drüber nachgedacht? Ich könnte eigentlich Sängerin werden?
Nein, oder? Eigentlich nicht, weil ich hatte Prozess. So ein wirklich kleines so Pieps-Stimme. Es war wirklich wie ein Laser-Beam. Es war sehr klein, also man hat mich aber immer gehört im Chor. Es war aber nur winzig klein. Und ich habe nur gedacht, ich möchte immer Musik in meinem Leben haben, aber ich habe wirklich nie gedacht, dass ich einen Beruf daraus machen könnte. So, ich habe eigentlich zuerst an der Universität Mathe und Statistik studiert für 4 Jahre. Ja, so, also ich habe Musik und Gesang richtig ernst genommen ab vielleicht 22 Jahre alt.
Und wer oder was war es dann, was dich letztendlich dazu bewegt hat? Hast du Mom and Dad, haben die dann vielleicht irgendwann
Dad,
gesagt?
Nein, aber die haben mich das gelassen und das, ja. Das war schon schön, weil es gibt, glaube ich, viele Eltern, die würden sagen, in der Entertainment Industry auf keinen Fall, nein, never. Du machst was Vernünftiges. Vor allem in Australien, weil wir haben nicht diese Szene, wie ihr hier habt, mit so vielen Theatern und Opernhäusern. Das gibt's bei uns nicht. Okay. Ich hatte jede Woche Unterricht, immer wieder. Und mein Gesangslehrer hat mich während mein letztes Jahr in der Universität für Wissenschaft, hat er mich gefragt, nun, was machst du denn mit deiner Stimme? Und ich habe gesagt, oh, ich mache vielleicht ein Vorsingen an dem Conservatoire, dem Conservatorium von Musik in Sydney. Habe es dann doch gemacht und die haben mich genommen. Und ich habe einfach mir immer gesagt, schau mal, wie weit du kommst. Just keep trying, so wie Dory in Finding Nemo, just keep swimming. Und dann, solange es noch funktioniert,
bist du hier von Australien rüber geschwommen, ne?
Nee. Ja. Okay. So ein Problem mit Border Control, das wird dann schwierig, ja, stimmt.
Nee. Und dann bist du das tatsächlich angegangen, hast die Mom und Dad haben gesagt, gut Mädchen,
ja, do it, let's mal. Do it. Exactly.
Und ja, genau. Bist dann an die Akademie, an Universität gegangen, in Sydney?
In Sydney, dann das war 3 Jahre ein Diploma of Opera an the Conservatorium of Music und dann, dann war ich für 6 Monate habe ich mit einer Truppe gearbeitet. Wir haben Il Barbier di Siviglia gesungen für Kinder in Schulen. Und wir hatten eine Stunde Fassung von Il Barbier di Siviglia gemacht. Wir hatten alle das ganze Bühnenbild passte in einem Van, in einem Auto, a big car. Passte da rein und das haben wir in eine neue Schule jeden Tag so aufgebaut. 3 Vorstellungen gesungen, 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und dann alles wieder eingepackt und nach Hause gefahren. Also habe ich, glaube ich, 200 Vorstellungen gesungen innerhalb 5 Monaten oder so.
Das ist eine richtig harte Schule.
Es war echt heftig und in dieser Zeit habe ich dann eine Stipendiat gewonnen, dass ich nach London gehen konnte und an der National Opera Studio dort studieren konnte. Und ja, das habe ich dann... Ja, das war der nächste Schritt.
Du hast dich beworben irgendwo oder
es gibt ziemlich viele Wettbewerbe in Australien, okay. Weil also um studieren, also richtig an diese höhere Niveau zu studieren, müssen wir schon overseas gehen und das kostet halt viel Geld. Also es gibt dann ziemlich viele Stipendiaten und Wettbewerben und ich habe mich für eine beworben. Bin dann in dem Finale gekommen, aber auch meine Doppelbesetzung ist in die Finale gekommen von Il Barbiere di Siviglia, also die andere Rosina heißt der Charakter. Und da der Finale in Melbourne war, das ist 1,5 Stunden Flug von Sydney, müssten wir we had to flip a coin, wie sagt man das?
Münze werfen.
Ja. Um zu entscheiden, wer muss die Vorstellungen in Sydney erstmal an dem Tag der Finale singen und dann dahin fliegen und die Finale singen. Ich habe den Wurf verloren. Mhm. Also ich musste 2 Vorstellungen erst in Sydney, wow, an einer Schule in Western Sydney irgendwo singen. Dann ganz schnell zum Flughafen nach Melbourne, habe die Haare ganz schnell eingewickelt, so heiße Locken wickeln, bin die Straße entlang gerannt, damit ich rechtzeitig zu dem Finale-Konzert ankomme. Und hab's dann gewonnen.
And you made it.
I made it, man.
Cool.
Ja. Yeah.
Und dann ging's auf nach London, also ins Old Europe. Mm-hmm. Noch ist England Europa.
Aber auch damals war es nicht.
Ja. Du bist also nach London gekommen und hast dort dann wie lange verbracht?
Das war 1 Jahr Studium und dann, das war an der National Opera Studio in London, also richtig ganz, ganz gute Schule. Dann habe ich aber gemerkt, dass London nicht wirklich meine Stadt ist. Also ich habe dann gesucht nach Open Studios, so Apprenticeship Sachen in Europa, Österreich, Deutschland. Ich hatte schon damals ein bisschen Deutsch, konnte ich schon ein bisschen. Und dann hat die, ich habe ziemlich viel Vorsingen dann gemacht. Mhm. Und die Semperoper Dresden, also wirklich eine der besten Häuser.
Ja.
No offense to Theater Ulm, aber das war echt Hammer.
So,
also die haben mich in
ihrem... Actually, we have the second place.
That's right, it's the Semperoper Dresden, dann Theater Ulm. Das ist nicht so bekannt vielleicht, aber ja.
Der Vorteil von der Semperoper ist, dass es ein historisches Gebäude ist, nur deswegen. Ne?
Nur deswegen, ganz genau.
Dafür haben wir aber auch weniger Nazis.
Das ist auch schön. Als Ausländerin, das schätze ich schon. Ja, ja, das, also der, dann dich, war ich dann da für zwei Jahre in der Junges Ensemble, heißt es. Und konnte meine erste Pamina von der Zauberflöte da machen. Und ein paar Uraufführungen habe ich auch da gemacht. Es war total schön, richtig gute Zeit. Habe auch jetzt richtig gute Beziehungen zu den Musikern von der Staatskapelle. Und neulich war ich wieder da für ein Kammermusikkonzert. Und das ist halt schön.
The sort of homecoming.
Bitte?
Eine, a sort of homecoming.
A sort of homecoming, ja, das war richtig, richtig toll.
Ja, und dann ging es weiter, Schlag auf Schlag, Salzburger Festspiele habe ich gesehen. Du warst ein festes Mitglied des Oldenburgischen Staatstheaters.
Ja, genau.
Hoch im Norden.
Ja, genau.
Mit der Seeluft in der Nase, ne? Ein bisschen Salzwasser um die Nase. Und letztendlich bist du dann jetzt aktuell in Ulm gelandet. Wie das zustande kam, warum du jetzt hier bist, wie es dir damit geht und ich glaube, du spielst sogar noch irgendwas Zweites hier. So
ja,
ich
genau.
Irgendwas leugnen. Ich denke, darüber reden wir einfach nach der nächsten Musik.
Gerne.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute wie jeden Monat einmal mit Menschen und Geschichten rund ums Theater Ulm. Heute gemeinsam mit dem Intendanten des Hauses ist auch Walda Wilson da. Sie spielt und singt aktuell die Rolle der Aida auf der Wilhelmsburg. Wir haben gerade mal ein bisschen jetzt zuletzt gesprochen mit dir über deine australische, englische Vergangenheit. Letztendlich bist du jetzt gerade aktuell an der Wilhelmsburg in Ulm gelandet. Du bist das erste Mal in Ulm, oder?
Aber es ist relativ lange, weil ich singe auch die Vitellia in La Clemenza di Tito von Mozart.
Dir war einmal nicht genug, du musstest gleich noch mehr
machen. Ja, ich musste einfach bleiben.
Okay. wie kam es? Kanntest du Ulm oder war das einfach, dass einer der der Verantwortlichen gesagt hat, die nehmen wir, lass mal auch mal kommen, muss man, ich weiß gar nicht, das interessiert mich jetzt gerade, wie funktioniert das, Andreas, das kannst du mir vielleicht, der Operndirektor oder wer auch immer die Besetzung dann aussucht, sucht er sich die Leute aus oder lassen sie sich dann für so eine Sache wie Aida jetzt auch mal einfach vorsingen und sagen,
wenn man einen Spielplan macht, dann ist er natürlich gerade in der Oper extrem immer unter dem Filter, haben wir das am Haus, was man da braucht, wenn nicht, wie viele Gäste in der Spielzeit haben wir denn? Ja, also als ich anfing, hatten wir mal 13 feste Sänger und einen Gast in der Spielzeit.
Okay.
Konsolidierungsbedingt sitzen wir jetzt auf 9 bis 10 Festen und ein paar Gästen mehr, aber da ist sozusagen Geld weg. Mhm. Und da man in den seltensten Fällen Sänger, also durchgehend für alles Mögliche breit beschäftigen kann, sondern ja eher Spezialisten hat, also zum Beispiel einen italienischen Tenor, den brauchen wir nie in der ganzen Spielzeit durchgehend, also holen wir den als Gast.
Mhm, okay.
Und wird in dem Fall die Rolle als Gast ausgeschrieben. Dann stehen die Agenturen schon hechelnd in den Startlöchern und preisen ihre Ware an. Ja? Mhm. Und so läuft das dann. Und dann singen die vor. Und wenn die eingeladen, gibt es die Bewerbungen, die Vorschläge von den Agenturen. Und dann werden die eingeladen und singen vor.
Ja, und das hast du in dem Fall wohl gemacht,
genau. Walda.
Und anscheinend hat das funktioniert, sonst wäre sie jetzt nicht hier.
Ja, genau.
Wusstest du vorher was über Ulm, über das Theater Ulm, über die Wilhelmsburg? Oder war das für dich einfach so ein Ding, Aida in Süddeutschland, klingt gut, mache ich mal?
Absolut, ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe eigentlich für die Vitellia vorgesungen.
Ah,
und
okay.
Weil ich bin halt eher ein Mozart-Sopran. Aber da die suchten die wollten insbesondere Stimmen für den Wilhelmsburg-Produktion, die eher, man sagt, lyrisch sind, also nicht dramatisch, das heißt groß, also kann wirklich einen riesigen Raum füllen und über ein ganz großes Orchester gut wegkommen. Die wollten eher Stimmen, die ganz klar sind und direkt und was dann ein Mikro dann gut aufnehmen kann und gut zu amplifizieren sind. Und das ist ein bisschen schwierig und deshalb haben die mich auch gefragt, würdest du dann auch neben dieser Mozart-Oper hättest du auch Interesse an Aida, und die sind eigentlich völlig verschiedene Stimmtypen. Aber da es eine mit Mikro ist, habe ich gesagt, ja, ich würde es gerne ausprobieren. Super, machen wir. Und ja, es läuft richtig gut, macht mir richtig Spaß. Das ist eigentlich meine erste Verdi-Rolle. Und ja, ich freue mich auf andere, weil diese Musik ist der Hammer zu singen. Er wusste wirklich genau, wie man für Stimmen schreibt. Ja. Ist toll.
Wirklich, ja.
Okay, das heißt, du hast die Aida noch gar nicht vorher gesungen? Völlig neues Thema?
Nein, völlig neu.
Kannst du eigentlich Italienisch?
Ja, ich habe ein paar Monate in Napoli gearbeitet, war in Rusalka da als eine Nymphe. Und ja, ich habe auch ziemlich viel Italienisch studiert. Ich kann es sprechen. Okay. Ich muss halt da ein bisschen wohnen, bis ich richtig in der Sprache reinkomme. Aber ja. Gut genug.
Ja, weil ja. Ich denke, ich weiß es nicht, wie das bei den Sängern ist, aber ich glaube, nicht alle Opernsänger können generell automatisch Italienisch, oder?
Nein, wir sind alle verschieden.
Adaptiert man das dann einfach auch lautmalerisch, kann ich mir vorstellen. Aber das ist natürlich super, wenn man den Zugang zur Sprache hat, dann klingt das ja auch ein bisschen authentisch.
Es macht auch viel mehr Spaß, auch schauspielerisch, weil...
Wenn du weißt, was du da singst.
Man weiß wirklich, was man singt. Man kann wirklich da rein kriechen und das macht dann richtig Spaß. Und dann, wenn du auch mit Kollegen singst, die auch es genauso ernst nehmen, dann ist es gut und dann ist es jeden Abend neu. Und das ist nicht immer der Fall bei uns.
Was mir bei dir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, du scheinst sehr der Schauspielerei auch zugeneigt zu sein. Also ich habe durchaus auch schon Sänger auf der Bühne erlebt, die waren eher steif. Sage ich mal vorsichtig, hatte man nicht so das Gefühl, dass die fantastisch singen, aber die sich dann, also das ist jetzt nicht nur in der Oper so, das kennt man auch aus dem Musical. Oder, aber hast du eigentlich mal irgendwann auch mit dem Schauspiel, hast du mal Schauspiel gelernt, warst du mal irgendwie auch mal eine Weile lang da oder in London dann
auch parallel? Das war Teil des Studiums eigentlich. Okay. Ich glaube, ich hatte einfach Glück auch, dass, also ich habe das auch richtig ernst genommen, weil ich fand das immer, dass als ich in die Oper gegangen bin, als junges Mädchen, das war immer etwas, was mich gestört hat. Ich habe gedacht, was sind diese blöden Stimmen mit so einem riesigen Wackel und die können nicht mal schauspielen. Ja, so, genau, das war mir super wichtig, dass ich nicht so eine wäre. Und ich glaube, ich habe deshalb dieses Teil meines Studiums extrem ernst genommen. Vielleicht manchmal zu ernst. Mein Gesangslehrer hat mich dann gesagt, ey, mal auf dem Schauspiel einfach singen, schön, pass auf deine Technik auf. Aber ich finde, es braucht beides. Es braucht wirklich beides. Die Musik und die Technik muss so gut sitzen, dass du das dann vergessen kannst und wirklich da als Mensch stehen und richtig interact mit dem Bühnenpartner.
Heißt ja umsonst nicht auch, unter anderem gibt es ja nicht umsonst den Begriff Musiktheater. Ne?
Also das, man muss aber drin. Sagen, Walder hat in dieser kurzen Zeit, wo sie hier arbeitet, glaube ich, mehr Produktionen im Schauspiel sich angeguckt als das gesamte Musiktheaterensemble, nein. Aber du hast schon, du hast ein extremes Interesse an am Schauspiel, das ist auffällig, das ist positiv auffällig. Und was du da sagst, ich weiß, was das für eine Krux ist. Als ich in Lübeck Oberspielleiter war, gab es einen sehr guten Schauspieler, der an der dortigen Musikhochschule den szenischen Unterricht besorgte mit den Sängern. Und der stöhnte immer über den Leiter dieser Sängerabteilung, weil der war natürlich Sänger und er sagte, die brauchen nicht Spieler, die müssen nur schön singen können. Ja. Der hat durchgedreht, ja.
Und vielleicht das ist, für ein Konzert.
Ja, aber es,
das ist was anderes. Ist was
Nein,
anderes.
Auch da. Weil da geht es auch um Texte.
Auch da ist das um schon, ja.
Töne ohne Texte, also Vokale ohne Konsonanten, die den Text ausmachen, dann, das ist eine Regression, da sind wir Babys. Ja. Ist Verblödung. Ja. Und also das hohe C an sich sagt gar nichts.
Andererseits muss ich auch sagen, manche Regisseuren unterschätzen, wie stark die Musik sein kann. Und man muss es auch nicht immer mit, das finde ich auch, Matthias hat das toll gemacht, weil er hat es nicht zu busy gemacht. Er hat manchmal einfach gelassen, dass die Musik für sich selber auch spricht. Weil das geht auch. Es ist so geil geschrieben.
Ja, klar.
Und das ist
ja der Vorteil von Oboe, dass man sozusagen, da wo der Schauspieler immer seine private Tagesform irgendwie verlassen muss, um auf die Höhe des Abends zu kommen, den man probiert hat. Ihr habt die Musik, wenn ihr die Töne nicht greift, dann
ja, da ist die Musik. Then we can all go home.
Ja, genau.
ja.
Ja, tatsächlich, ja. Es ist ja also jetzt nicht nur im Musical, in der Oper, in der Operette, sondern auch in der Rock- und Popmusik. Sorry, wer will denn eigentlich langweilig dastehende Menschen auf der Bühne agieren sehen? Auch das sind ja letztendlich Schauspieler, die sich in ihre Songs hineindenken. Und wenn die da gelangweilt auf der Bühne stehen, dann sagen wir, was sind das für einen? Also auch die spielen ja eine Rolle.
Ja, ja.
Und das macht ja auch. Wie gesagt, ich habe als Laie, als Opernleier, achte ich dann vielleicht mehr auf sowas.
Ja, das ist cool, das freut mich wahnsinnig. Ja. Ich hatte auch ziemlich viele Freunde bei der Premiere aus dem Schauspiel-Sparte, die waren da. Und das haben sie auch ausgerichtet. Das hat mich richtig, richtig gefreut.
Und es scheint dir auch richtig, richtig Spaß zu machen. Ihr habt noch einige Vorstellungen vor euch. Andreas, wie viel sind es? Weißt du zufällig
noch? Insgesamt sind es 18. Ich glaube, wir haben jetzt... Sechs?
Ich glaube, sechs haben wir jetzt hinter uns. Ja,
genau. Und man kriegt noch Karten oder ist es schon
leider,
so hart an der
leider.
Grenze?
Leider.
Leider? Okay.
Leider gibt es noch vereinzelt Karten.
Vereinzelt Karten. Ja. Nee, aber also, es ist noch möglich, sich das
fantastische
Stück anzuschauen.
Ja, weil die Leute, wie gesagt, das verstehe ich ja. Also wenn man denkt, man bucht eine Kreuzfahrt, ja, weil es AIDA ein Schiff ist, dann greift man da nicht zu. Es ist eine Oper.
Es ist eine Oper mit Hammermusik. Mhm. Richtig große Chorszenen. Gott, wie viele Menschen haben wir da auf die Bühne teilweise?
Also am Schluss...
Fast 100. Es ist echt heftig.
Ich wollte gerade sagen, in der Schlussszene, wenn der Applaus entgegenkommt, also ich habe versucht, angefangen zu zählen. Ich bin aber nicht durchgekommen, weil es sich bewegt. Aber wir haben nachher so überlegt und wir haben beide so geschätzt, also ich sage, 100 dürften es gewesen sein.
Ja.
Andreas, stimmt das so ungefähr?
Ich glaube auch.
Ja.
Ja. Nee, es war, als die da alle rauskamen, dachte ich, was eine Leistungsshow eines Stadttheaters.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ich würde an der Stelle jetzt nochmal einen Break machen. Dann, Andreas, dann sollten wir auf jeden Fall natürlich über das zweite große Ereignis noch sprechen, das dieses Jahr ansteht, nämlich die Baden-Württemberg. Württembergischen Theatertage, habe ich das so richtig ausgedrückt?
Richtig.
Und jetzt habe ich auch nochmal, wie vorhin auch schon, was ganz Neues heute mal dabei. Das ist witzig, wir haben was ganz Neues, Unveröffentlichtes. Jetzt haben wir gerade vorher was generell Unveröffentlichtes gehört und jetzt habe ich nochmal was auch noch, also es fällt mir jetzt gerade auf, und das ist jetzt nämlich die neue Nummer von Tricky, Wahnsinnsteil, habe ich heute Morgen reinbekommen, hat eigentlich so gut wie niemand bisher gehört. The Only Way, Tricky. Die Plattform am Nachmittag heute mit einer weiteren Ausgabe der Theaterreihe Die beste Droge der Stadt. Wir haben uns nun ausführlich mit Walda Wilson unterhalten, die AIDA auf der Wilhelmsburg singt und spielt. Jetzt wenden wir uns nochmals dem Intendanten des Hauses zu, Andreas von Stuttnitz. Andreas, eine Frage noch ganz kurz im Nachklapp zur AIDA. Ihr habt lange an dieser Produktion gearbeitet. Das war für dich, wie wir schon eingangs erwähnt haben, auch die erste Oper Produktion jetzt auf der Burg. Was war es denn für ein Gefühl, als du die Premiere erlebt hast?
So, was? Ich fand das, also ich hatte es bei der Premiere zum ersten Mal mit Orchester gehört. Ich habe nur eine HP gesehen, die ist ja HP 1, die ist ja immer mit Klavier und ist sozusagen, was weiß ich, wenn du Sushi isst, aber nur die Stäbchen hast, irgendwie, also irgendwie so ein Orientierung. Beim Bild, da gibt es doch diese Thumbs, mit ganz wenig Pixeln. Nein, also
die Thumbnails, ja.
Ja. Und ich habe mir das dann so Verdi-mäßig hochgerechnet, die HP1 und sagte, nö, das passt, das kommt, und vor allen Dingen, wenn die dann mal losdonnern, dann geht's, also ich fand auch akustisch schon die HP1 ziemlich gut. Und dann konnte ich da richtig gut loslassen und merkte, wie die Leute um mich herum losließen und mich dann sich überschlagend überfielen mit Komplimenten, und dachte ich, na, passt doch, ist doch schön. Also
warst zufrieden, also
ja,
auch
absolut, so. Nein, absolut, und war auch an einigen Stellen wirklich sehr berührt, muss ich sagen.
Schön.
Ja.
Das ist doch
und das ist ja
halt immer,
dieses Burgphänomen, das ist ja egal, bei welcher Aufführung. Am Anfang sitzt du halt so ein bisschen wie im Freibad, ja, wenn das Licht noch nicht, das Kunstlicht noch nicht greift. das greift dann zur Pause, dann zieht die Stimmung schon an und dann nach der Pause ist es plötzlich dunkel und dann sieht das komplett anders aus, ja?
Absolut, ja. Ja, ja. Ja gut, das ist ja, das kennen wir ja von allen Open-Air-Veranstaltungen. Also wenn du ja auch Festivals anguckst, ja, wenn die Bands nachmittags in der Gluthitze den sechsten oder siebten Slot am Tag haben und dann sitzen da 200 Leute unten und machen ja, und in dem Moment, wenn die Nacht kommt, wenn der Mond dann aufgeht, wenn du die Sterne siehst,
wenn
dann
wir Mediterraner drauf, weißt du, es ist ja so, Rainer, wenn wir um 9 Uhr anfangen dürften, wenn das Ding kürzer wäre, ja, wie ja auch bei in der Vergangenheit, also bei den ganzen Musicals, die fingen um 9 an.
Das echt, ist da war das so. Okay,
ja, das ist eine Stunde später.
Das macht wahnsinnig viel aus.
Und so.
Ja. Ja. Okay, gehen wir runter ins Haus, wenn wir es dann finden.
Doch, da, wo die Baustelle ist.
Da, wo die Baustelle ist. Das wird auch irgendwann wieder anders. Es gibt nämlich noch ein zweites wichtiges Ereignis in diesem Sommer im Ulmer Theater. Und das darf man einfach überhaupt nicht einfach so ausblenden. Das ist nämlich etwas ziemlich Besonderes. Darf nämlich die 23. Baden-Württembergischen Theatertage, an denen sich ab dem 30.06. geht das los, 10 Tage lang die Theater des Landes in Ulm präsentieren. Jetzt weiß ich darüber eigentlich gar nichts. Wie darf man sich das denn vorstellen? Ist das so so eine Art Messe oder so eine Werkschau? Oder was hat es eigentlich mit diesen Theatertagen auf sich?
Ja, es ist sozusagen, wenn du so willst, eine Leistungsschau, wo man, eigentlich sollen sich die Theater auch gegenseitig ihre Sachen antun oder anschauen, aber antun ist gut. aber das tun sie natürlich nicht, weil die Theater reisen an, zeigen ihre Produktion und reisen wieder ab. Die einzigen, die sozusagen 10 Tage lang durchgehend da sind, sind die Schauspieler der Jugendtheater. Sind vor Ort und die gucken sich alle gegenseitig ihre Produktionen an und sind auf so eine, wenn du so willst, ein Festival im Festival. Also man kann als normaler Zuschauer die Produktionen aufsehen, aber die gucken sich das an und das ist hoch subventioniert vom Land. Aber natürlich ist... Eigentlich sind diese baden-württembergischen Theatertage gerade für den Ulmer eine Kunst-Schnäppchenmesse, weil man tatsächlich ohne nach Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg reisen zu müssen, kriegt man, um es mal von der Seite her zu sehen, kriegt man echt tolle Produktionen zu sehen, wo ich nur sagen kann, Leute, einfach reingehen. Also einfach reingehen. Das sind unterschiedlichste Stücke, ja, von bis. Aber einfach diese 10 Tage ein bisschen zum Ausnahmezustand erklären und ins Theater reingehen, weil wir ja alles im Haus spielen. Also die Jugendtheaterstücke und eben die sogenannten Erwachsenenstücke. Das heißt, es gibt 3 verschiedene Produktionen am Tag zu sehen, im großen Haus, im Podium und in einem Raum, den wir Werkraum nennen. Das ist unsere Probühne 1. Den haben wir jetzt auch zu einem kleinen Theaterraum umgebaut und kann man alles aus dem Programm entnehmen. Und dann gibt es ein Festivalcafé, das haben wir im unteren Foyer eingerichtet, wo das wird dann umgestaltet. Also es brummt der Laden. 10 Tage lang Party, 2-3 Mal danach einfach nur hingehen. Und speziell, da ja Ulm sich doch so gerne so tanzaffin gibt, kann ich nur sagen, Bacon, ich mache den Witz jetzt gerne nochmal im Radio, nichts zu tun mit Speck, sondern es geht um den Maler. Nicht um den Dichter, um den Maler. Eine Tanzveranstaltung aus Heidelberg hat sich noch nicht rumgesprochen bei den tanzaffinen Zuschauern, dass das hier stattfindet. Also wir haben ja immerhin Ulm Moves auch so ab und an. Und da kommen ja auch welche. Und insofern ist das ein Highlight, was die Tanzleute, die Tanzfans sehen sollten. Und die Schauspielproduktion natürlich auch.
Ja, da geht einiges ab. Du sagst, die Theater kommen und gehen sozusagen. Also ist es hat jetzt nicht diesen klassischen Workshop-Festival-Charakter in dem Fall, dass dann wirklich auch Gruppen mal ein paar Tage da sind.
Also das sind sie ja auch bei anderen Festivals nur dann, wenn sie 2-3 Mal spielen. Ja, das weiß man ja von großen Festivals. Und ob dann Workshops gegeben werden für Fachleute, hängt dann auch wieder damit dran. Nein, die kommen.
Also das
die
ist reisen nicht der Sinn einem, vom den Theater.
Ja, die reisen nach einem ziemlich ausgeklügelten System, reisen die an. der Punkt ist ja der, sämtliche Produktionen werden über eine Laderampe ins Haus angeliefert.
Ah ja, das macht es dann ein bisschen spannend.
Ne? Und das so zu organisieren, dass die einen gerade ins Haus eingeladen haben und auf der Bühne ihr Ding aufbauen und die anderen laden wieder aus und fahren weg, ist eine ziemlich Sisyphus-Arbeit und wird spannend oder ist schon die ganze Zeitspannung in der Planung und wird dann auch in der Durchführung, dass es auch alles klappt.
Gibt es in solchen Theatertagen in diesem Baden-Württembergisch, gibt es da auch so einen thematischen roten Faden?
Naja, ich bin da ja nicht so zwanghaft wie meine Kollegen. Wir haben ganz bewusst, um das abzusichern, was ich gerade gesagt habe. Theater, was ich, und deswegen heißt das Motto auch jetzt in dieser Spielzeit, was ich jetzt und im Augenblick der Aufführung nicht als jetzt richtig anfühlt und in den Leuten was auslöst. Das gilt für Aida auf der Burg genauso wie für irgendwelche modernen Stücke. Das kannst du dann auch vergessen, ja, weil Theater kann nicht warten wie ein Film oder ein Buch, ja. Entweder das ist das verderblichste Obst, was es überhaupt gibt. Und Kokosnüsse halten da länger, ja. Und insofern haben wir das Motto jetzt, was unser Spielzeitmotto ist, gleich ausgedehnt auf das Motto der baden-württembergischen Theatertage, um das unter einen Hut zu kriegen. Und dann ansonsten manegefrei, was die Bühnen halt unter jetzt hier liefern. Und das reicht von der widerspenstigen Zähmung aus Bruchsal bis zu einem sehr spannenden Abend aus Mannheim, der Du Norma heißt. Wir sind ja mit Platonow, den man schon im Herbst sehen konnte, womit wir die Spielzeit eröffnet haben, ja einerseits mit einem nicht heutigen Autor, nämlich Tschechow unterwegs, finde es aber eine Aufführung, die das Leben so genau erwischt, dass jeder im Hier und Heute es nachvollziehen kann. Also da muss man keine Russischkenntnisse haben, um diesen Abend zu verstehen. Ja, und so.
Wie hoch ist denn euer Anteil bei den Theatertagen?
Naja,
also klar, ihr stellt natürlich das Haus und alles, aber ich meine jetzt von den Aufführungen her?
Zwei. Wir machen im Kinder- und Jugendtheater.
Das ist bei allen gleichberechtigt,
ja, sozusagen. Klar. Wir eröffnen als Gastgeber mit Platonow. Und wir haben im Kinder- und Jugendtheaterbereich das Stück Biene. Das spielen wir allerdings nur, wir haben jetzt sogar die Aufführung wieder geöffnet für das Publikum, weil das haben wir ja im Spielplan, das hat man ja schon sehen können, aber wir haben jetzt, glaube ich, sogar diese Aufführung mit ein paar Karten in den Verkauf gegeben, wo die Kinder- und Jugendtheaterleute sich das angucken, weil die meisten Kinder- und Jugendtheateraufführungen werden doppelt gezeigt. Einmal intern, weil es so viele Schauspieler sind, die da kommen, und dann eben öffentlich.
Okay, das heißt also 10 Tage lang ist quasi das reguläre Theaterprogramm von Ulm ausgesetzt.
Richtig.
Bühne frei für das Land. Und ihr seid mit 2 Produktionen mit dabei. Ja. Und danach geht's danach noch ein bisschen weiter oder geht er dann schon in der Sommerpause?
Nee, danach wird noch ein bisschen Vater gespielt. Ich gucke gerade mal, ich habe nämlich meinen Kalender da. Ja, die Ballettschul-Kala kommt dann ja noch und
also es geht noch ein bisschen.
Die Spielzeit geht, ja, und dann kommt natürlich das berühmte Schwörkonzert und so weiter.
Ja,
also die Spielzeit geht bis Freitag, bis Samstag, den 22. Da ist das Schwörkonzert
und dann
in Münster
ist
und am 21. ist nochmal Vater davor und so, ja.
Also Vater läuft auch noch ein paar Mal. Ich werde mir das leider erst diese Woche am Mittwoch mal anschauen. Ich habe so viel Gutes drüber gehört.
Ja.
Ich bin wahnsinnig drauf gespannt. Läuft jetzt auch noch ein paar Mal, ne?
Es läuft noch ein paar Mal, genau. Und wenn du jetzt noch weißt, dass du so viel Gutes darüber gehört hast, dann scheinst du nicht zu dem Zielpublikum dieses Abend zu gehören, nämlich der Vater vergisst ja sehr schnell.
Das ist richtig.
Insofern siehst du nur, was dir noch blüht.
Ja, das habe ich so gehört. Aber es ist wahnsinnig gut, vor allem interessanterweise natürlich bei Menschen angekommen, die entweder damit zu tun hat, die zutiefst berührt waren, oder aber zu Menschen, die beruflich auch damit zu tun haben. Also da aus dieser Ecke kam.
Also wenn ich das kurz sagen darf, bevor du nächste Platte auflegst, Karl-Heinz Glaser spielt das eben großartig und der Autor hat einfach einen guten Kniff gemacht. Der guckt nicht nur, er lässt das Publikum nicht nur auf jemanden gucken, der sozusagen sich nicht mehr auskennt, sondern indem die Tochter plötzlich von der anderen Schauspielerin gespielt hat und ihr Freund, guckt man mit den Augen der Hauptfigur in die Welt und sagt natürlich zu Recht, wenn plötzlich jemand Fremdes auftaucht und die sagt, hallo Papi, sage, entschuldige, wer sind Sie? Ja. Mhm. Und das ist, dann ist man direkt, guckt man mit der Figur selber auf eine plötzlich unbekannt kommende, vorkommende Umwelt oder Person.
Mhm.
Und
das, man darf gespannt sein. Gibt es noch Karten für
ja.
Vater?
Ja, da leider auch noch ein paar.
Okay, ja gut. ich lege jetzt keine Platte mehr auf. Wir haben nämlich tatsächlich nur noch 4 Minuten, hey. Respektive 3 Minuten.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, bringen wir das jetzt ganz elegant auch zu Ende. Gibt es sonst noch etwas, was dir ganz dringend
am Herzen liegt? Ich hätte einen Vorschlag, wie wir das zu Ende bringen.
Ja.
A Cappella singt jetzt Walder...
So fies.
Das ist, witzigerweise wollte ich da tatsächlich drauf raus. Also Andreas, danke für den Start. Ich würde jetzt einfach mal das Mikro vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen runterziehen. Unsere sowieso. Und ja, dürfen wir ganz kurz ein bisschen was hören?
Ach so.
I have a new friend.
Ja, muss nicht
oh
lang.
My God,
nur,
I will get you later.
Nur ein, zwei, also nur
ja,
eine Minute
gerne.
Oder so.
Vedi di morte l'angelo radiante a noi s'appresso nea duce eterni gaudi sovra i suoi vani d'or. Ja, lach ruhig weiter. Già vengo il ciel di schiudersi i vioni affanno cessa i vi comincia l'estasi d'un immortale amor.
Bravo! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
Eine Oktave tiefer, weil es so heiß ist.
Ja.
Danke.
Ah, ja, okay. Super. Tja, dann kann man, glaube ich, jetzt einfach nur noch sagen, wir wünschen dir noch ganz viel Freude auf Wilhelmsburg.
Danke,
ein tolles
Danke.
Publikum, volles Haus natürlich. Wir, also Empfehlung des Moderators, unbedingt hingehen. Haben wir nicht so oft sowas. Wilhelmsburg
Dank,
alle zwei Jahre,
ja,
und wunderschöne
Aufnahme. Es ist
Aufnahme.
Echt eine Freude.
Andreas, auch dir herzlichen Dank. Ich freue mich, dass
much.
Du vor der Sommerpause nochmal vorbeigeschaut hast.
Mhm.
Vielleicht sehen wir uns ja dann im, in der kommenden letzten Staffel mit dir von unserer Platte Besten Droge der Stadt dann nochmal.
Danach pass auf, dass wenn du dich das nächste Mal vorstellst, dass du nicht sagst Rainer Walder. Hey, ich bin der Rainer Walder,
Alter. Alter. Ich war jetzt gerade in Wien, Alter.
Oh,
danach geht es nämlich für die Akteure erstmal in die Sommerpause und das gilt auch für unsere Theaterreihe. Ich bedanke mich recht herzlich für die vergangenen 60 Minuten, die einmal mehr ein interessantes, rund ums Theater gewordenes Programm sind. Danke an euch beiden, euch noch viel Erfolg und bei allen weiteren Ausführungen für dich auch in der Zukunft und im Anschluss noch einen wunderschönen Sommerurlaub natürlich. Die nächste Theaterplattform gibt es dann auch bei uns nach der Pause erst, nämlich am 4. September am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter. Hier geht's gleich weiter mit Kontrast. Das ist ein schönen Tag und stay tuned auf Radio FreeFM.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.